Wir feiern miteinander Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen Ihnen allen, die Sie heute Morgen mitfeiern zur Ehre Gottes. Wir sind ja schon mit Schwung begrüßt worden. Und es passt zu diesem Thema, das wir jetzt die nächsten drei Sonntage haben, dass heute auch der Chor da ist. Lieder in der Bibel ist eine Predigtreihe, die wir im Kooperationsraum zwischen Höpfigheim und Preforst organisiert haben. Und Sie werden in den nächsten drei Sonntagen drei verschiedene Pfarrer hier erleben, aber Ihren eigenen nicht. Über diesem Sonntag und der kommenden Woche steht der Satz: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So hat es Johannes mal formuliert. Dieser Wochenspruch ist mit ein Grund, warum wir unser Leben getrost in die Hand nehmen können und warum wir uns auch immer wieder vor Gott versammeln, um seine Gnade und Liebe zu spüren und Kraft zu schöpfen für unseren Alltag. Lassen Sie uns unsere Dankbarkeit mit dem Lied ausdrücken: Auf und macht die Herzen weit, 454 im dicken Gesangbuch. Wir bleiben beim Lob Gottes und sprechen gemeinsam den Psalm 138. Sie finden in dem kleinen Liederbuch unter der Nummer 920. Im kleinen Liederbuch 920, und wenn Sie können, stehen Sie dazu auf. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen.
Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gehen und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue.
Denn du hast dein Wort herrlich gemacht um deines Namens willen. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich.
Und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten.
Der Herr wird's vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Herr, wir sind hier, du hast uns eingeladen. Wir kommen mit dem, was uns freut und mit dem, was uns Angst macht, mit unseren Sorgen und mit unserem Dank und auch mit dem Dunkel und den Zweifeln, die uns immer wieder verwirren. Wir bitten dich, begegne du uns heute, stärke unseren Glauben, hilf uns, dich besser zu verstehen. Begegne du uns, damit das Vertrauen in dich wachsen kann. Gewohnheiten, Resignation und Schwierigkeiten bringen uns oft weg von dir. Mach uns wieder wach und lebendig, damit wir mit dir leben in unseren Häusern und Familien, bei unserer Arbeit und in unserer freien Zeit, in unserem Reden und Handeln. Sei du mitten unter uns. Wir bringen dir all unseren persönlichen Dank und unsere Bitten in der Stille. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir hören den Chor mit Psalm 23.
Wir hören auf die Schriftlesung, die steht heute in Johannes 3, die Verse 14 bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Worte des lebendigen Gottes. Wir singen jetzt das Lied "Ist Gott für mich so träge?" Das ist die Nummer 351 im Gesangbuch, die Verse 1 bis 4.
Ich werde Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen anstelle des Predigttextes. Die Zeit etwa 730 vor Christus. In Jerusalem lässt man es sich gut gehen. Die Reichen und Angesehenen feiern rauschende Feste, sonnen sich in ihrem Reichtum, wirtschaften in die eigene Tasche. Sie leben in Saus und Braus, und auch im Tor bei der Rechtsprechung ist sich jeder nur selbst der Nächste. Es wird gegen Geld das Recht schnell mit Füßen getreten. Alles ist groß und protzig, aber es ist wunderbar. Durch diese Stadt geht Jesaja im Auftrag Gottes und versucht, die Leute auf Missstände anzusprechen. Gerade wieder ist Herbstfest. Eine Woche lang leben die Menschen in selbstgebauten Laubhütten. Am ersten und am letzten Tag feiern sie große Dankgottesdienste im Tempel. An den übrigen Tagen tanzen, singen und trinken alle, die zum Fest gekommen sind. Gerade ist der erste Dankgottesdienst zu Ende. Aus den Toren am Tempel strömen die Leute. Sie haben Festkleider an, ein paar junge Mädchen trippeln vorüber, weil sie die silbernen Kettchen zwischen den Beinen nur ganz kleine Schritte erlauben. Das ist gerade total in Jerusalem. Manche tragen große Stirnreifen, andere haben sich Riechfläschchen umgehängt oder einen Ring durch die Nase gesteckt. Hinter ihnen steht ein Schwarm Burschen. Wir gehen tanzen, ruft eine. Au ja, zur Schenke im Quelltor, schlägt jemand vor. Dort spielen der Beduinen Josef und seine Jungs. Da ist immer etwas los. Auf, lasst uns gehen. Da kommt aus einer Seitengasse Jesaja. Er trägt ein Hemd aus grobem Sacktuch, einen Strick um den Bauch. Jesaja stellt sich mitten in die Gasse. So spricht Jahwe, ruft er in die Menge. Alles horcht auf. Ach, wieder dieser Spinner, mal sehen, was er heute zu meckern hat. Weil die Frauen in Jerusalem eitel und prunksüchtig sind, weil sie mit hohlem Kreuz umherumstolzieren, weil sie trippeln wie die Hühner und mit Spangen und Schmuck klirren, darum will ich, Jahwe, euren ganzen Putz hinwegfegen. Die Fußspangen und Stirnreife, die Festkleider und Mäntel, die Gürtel und Riechfläschchen, und statt des Puderdufts ist Modergeruch. Statt Gürtel ein Strick, statt Locken eine Klatze, statt Schönheit ein Brandmal. Eine der Frauen gähnt. Ach Jesaja, du langweilst uns mit deinen Sprüchen. Immer sagst du das Gleiche, immer nur Gericht und Verdammnis. Lass dir doch mal was anderes einfallen. Vielleicht hören wir dir da ja dann zu. Die Menschen grölen und klatschen, dem hast du es aber gegeben, bravo! Und lachend strömt die Menge an Jesaja vorbei. So geht es ihm oft. Jesaja muss sich etwas einfallen lassen. Wie kann er die Leute dazu bringen, ihm zuzuhören? Beim Volksfest, wo an jeder Ecke die Leute Spottverse singen, kommt ihm dann die geniale Idee. Zwei Tage später sitzt das Volk beim Quelltor, dicht gedrängt. Der Beduinen Josef spielt wieder ein lustiges Lied. Die Menge klatscht den Takt und singt den Refrain mit. Da kommt Jesaja. Er ist auch als Sänger verkleidet. Er trägt einen blauen Mantel und einen roten Turban. In der Hand hält er eine Leier. Mit einem Satz springt er auf einen Tisch. Bravo, ruft die Menge. Der Jesaja hat meinen Rat befolgt, ruft von hinten eine Frau. Endlich wird er uns etwas Fröhliches singen. Hört zu, sagt Jesaja. Ich habe einen Freund und mein Freund besitzt einen Weinberg. Und jetzt werde ich euch das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg singen. In der Halle wird es still. Weinberglieder sind romantisch, da geht es um Liebe. Jesaja fährt mit den Fingern über die Saiten und hat die volle Aufmerksamkeit. Ein Weinberg hat mein Freund am Sonnenhang, den hätschelt er wie eine Braut schon jahrelang. Er grub ihn um, entfernte Stein um Stein, er pflanzte Edelreben, tat einen Turm hinein. Und hofft auf guten Wein voll Kraft, Doch brachte er nur sauren Saft. Die Leute lachen und krölen den Refrain mit und kauft auf guten Wein voll Kraft, doch brachte er nur sauren Saft. Bravo, ruft einer, das ist ein lustiges Lied, aber verrat uns doch, wer ist dein Freund? Mund halten, ruft jemand, alle sind ganz Ohr. Das kann ja lustig werden. Und Jesaja singt weiter. Ihr Männer von Jerusalem und Judas Land, seid Richter in der Sache, denn ihr habt Verstand. Und sagt mir, was ich unterließ und falsch gemacht. Und ich hab für diesen Weinberg doch geschuftet, Tag und Nacht. Und hofft auf guten Wein voll Kraft, doch brachte er nur sauren Saft. Wieder fällt die Menge ein. Und hofft auf guten Wein voll Kraft, doch brachte er nur sauren Saft. Sag doch deinem Freund Jesaja, er soll seinen Weinberg oder seine Frau oder wer auch immer der Weinberg ist, in die Wüste jagen. Alle lachen, aber Jesaja singt schon weiter. Hört, was ich mach mit diesem Weinberg mein. Ich lass ihn sein, reiß seine Mauern ein. Nicht Regen lass ich fallen auf seine Erd, dass er zertreten von der Herd zur Wüste wird. Und statt voll Trauben und voll Wein soll er voll Dornen und voll Disteln sein. Recht so ruft die Menge und krölt den Refrain. Und statt voll Trauben und voll Wein soll er voll Dornen und voll Disteln sein. Solche Lieder lieben sie. Jesaja macht eine Pause. Dann lässt er auf seiner Leier einen lauten Misston erklingen und ruft mit harter Stimme, denn Jahwes Weinberg, das seid ihr, ihr Israeliten alle hier. Anstatt ihr Recht gesprochen, habt dauernd ihr das Recht gebrochen. Guttat wollte Jahwe sehen, Bluttat ließet ihr geschehen. Totenstill ist es auf dem Platz. Jesaja steigt vom Tisch und verschwindet in einer Gasse. Die Leute murmeln. Ein paar lachen gezwungen. Der Beduinen Josef bläst wieder in seine Trompete. Aber niemand hat mehr Lust zum Singen und Tanzen. Schnell leert sich der Platz. Die Erzählung zeigt ganz eindrücklich die Atmosphäre, in der Jesaja versucht, seine Botschaft, Gottes Botschaft, den Menschen deutlich zu machen. Keiner hört ihm zu, keiner nimmt ihn ernst, keiner nimmt Gott ernst. Dabei ist Jesaja doch ganz modern, wenn er auf die Idee kommt, das, was die Leute kennen und lieben, für seine Zwecke zu nutzen. Er singt ein Liebeslied. Er singt von etwas, das jeder kennt, vom Weinbau. Ich glaube, manche von Ihnen denken jetzt, da kann ich auch ein Lied von singen. Das kenne ich doch. Wer in der Landwirtschaft mehr Ahnung hat als ich, weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit es macht, den Boden zu beackern, damit es eine gute Ernte geben kann. Das war vor fast 3000 Jahren im Gebirge Israels ohne modernes Gerät auf steinigem Boden nicht weniger so. Da hat man sich Schwielen an den Händen geholt. Landwirtschaft macht Arbeit, damals wie heute. Und doch gibt es keine Garantie. Oft spielt das Wetter nicht mit, aber hin und wieder ist der Boden auch einfach nicht geeignet für die Früchte, die dort wachsen sollen. Oft wird dann gedüngt, künstlich bewässert, Schädlinge abgewehrt, vielleicht anderes Saatgut ausprobiert. Aber irgendwann hat man alles getan, was man tun konnte. Dann heißt es warten. Warten, ob es eine Ernte gibt. Und wenn es dann keine brauchbaren Früchte gibt, dann lohnt es sich nicht mehr, weiter in dieses Land zu investieren. Es ist eine riesige Enttäuschung. Für manchen bedeutet es das Ende seiner Karriere. Auch das ist heute so wie vor 3000 Jahren. Die meisten von uns sind keine Landwirte. Aber geht uns das nicht auch in vielen anderen Bereichen so? Investieren wir nicht immer wieder in ein persönliches Projekt? Geschäftsleute in ihren Betrieb, Politiker in den Wahlkampf, Eltern und Lehrer in ihre Kinder, Verliebte in ihre Beziehung. Ich investiere in meinen Sport, in meine Karriere, in die Gemeinde. Wer investiert, erwartet einen angemessenen Profit. Es muss sich doch schließlich irgendwie lohnen. Das ist wie bei Sportlern, die um Goldmedaillen kämpfen, so wie vor kurzem die Leichtathleten in Japan. Jahrelang haben sie ihr ganzes Leben an diesem Ziel gewidmet, viel geschwitzt und auf vieles verzichtet. Aber für wie viele von ihnen reicht es am Ende bis ganz nach oben aufs Treppchen? Überall begegnet uns das. Man investiert Arbeit und Zeit, Mühe und Geld. Man bemüht sich, man rackert sich ab. Man macht keinen Urlaub, man wirbt und umwirbt. Man arbeitet an sich selber, man stürzt sich in Schulden. Und dann kann man irgendwann nur noch hoffen, dass es Erfolg hat. Wenn wir um andere Menschen kämpfen als Eltern oder als Partner, da ist es noch ein bisschen anders. Was tut man nicht alles, damit es dem anderen gut geht, damit die Beziehung gelingt? Aber irgendwann muss ich vielleicht auch da sagen, ich habe alles getan, was ich konnte. Nun muss ich loslassen, um meinetwillen vielleicht. Oder nun muss ich mein Kind ziehen lassen und kann nur noch zuschauen und weiter hoffen und beten. Ich kann nichts mehr tun. Das ist unser Alltag. Und das ist, so singt es Jesaja, Gottes Situation mit seinen Menschen damals und heute. Er ist der Weingärtner in Jesajas Lied. Er ist eine Beziehung zu seinem Volk damals eingegangen. Er hat sich um seine Kinder bemüht, wie man sich Tag aus, Tag ein um einen Weinberg sorgt. Damals hat er Gott, sein Volk Israel, in das gelobte Land geführt und sich um sie gekümmert. Er hat ihnen Regeln gegeben, damit ihr Leben gelingen kann, auch das Zusammenleben. Sie haben Gott viel Mühe gemacht, aber er hat alles getan, was man tun kann. Die Voraussetzungen sind eigentlich optimal. Und dann wartet Gott. Werden Sie Ihre Chance nutzen? Werden Sie Ihr Leben so gestalten, dass es Gott gefällt? Werden Sie ein Licht sein, das andere zu Gott einlädt? Werden Sie Frucht bringen? Werden Sie Ihr Zusammenleben so gestalten, dass niemand benachteiligt wird? Dass Sie einander mit Gottes Augen sehen, dass Sie miteinander Gott die Ehre geben? Aber da konnte er lange warten. Die Reichen haben den Armen immer mehr weggenommen, das Recht wurde gebrochen. Jeder war nur auf den eigenen Vorteil erpicht und das Klagen darüber klang bis zu Gottes Ohr. Gott hat alles so gut gemacht. Er hofft auf guten Wein voll Kraft, doch brachte er nur sauren Saft. Was ist falsch gelaufen? Es ist irgendwie völlig unbegreiflich. Der Sänger, der nun selbst in die Rolle des enttäuschten Weinbauers schlüpft, bindet die Zuhörer mit ein. Sie sollen mitentscheiden, was aus dem unfruchtbaren Weinberg werden soll. Ein Tribunal wird geschaffen. Sie, die die Fülle der Gaben genießen, spielen die Richter über diesen Weinberg und über sich selbst. Zorn und Enttäuschung des Weinbauern sind gut zu verstehen. Und das Urteil, das jetzt kommen muss, ist ganz klar. Wenn die Menschen sich sowieso gegenseitig zerstören, warum dann nicht gleich ein Ende machen? Und so beschließt Gott, was jeder nachvollziehen kann, sich keine Mühe mehr zu geben mit diesem seinem Volk. Und alle, die zuhören, können eigentlich auf auch gar kein anderes Urteil kommen. Dass Jesaja aber für seine Gerichtsbotschaft ein Liebeslied wählt, hat seinen Grund. Denn ihm geht es um Gottes Liebe zu seinem Volk. So viel Liebe hat Gott in sein Volk investiert. Im Rückblick auf die Geschichte des Volkes Israel wird klar, dass es eine Geschichte der Liebeserweise ist. Die Rettung aus der Gefangenschaft in Ägypten, die Bewahrung in der Wüste, die Gabe des verheißenen Landes. Wie ein Winzer alles für seinen Weinberg tut, so hat Gott für sein Volk gesorgt. Leider ist seine Liebe enttäuscht worden. Wie sehen die Früchte aus? Rechtsbruch statt Rechtsspruch, Rechtlosigkeit statt Gerechtigkeit, Lieblosigkeit und Intrigen statt Nächstenliebe. Jesaja hat an anderen Stellen sehr deutlich gesagt, was er damit meint. Und im Grunde ist es jedem seiner Zuhörer auch sofort klar. Jesaja hat es zwar etwas anders verpackt, aber seine Botschaft ist genau die gleiche geblieben. Das Volk lebt nicht so, wie Gott es sich wünscht. Sie machen Gott keine Ehre. Gott will ernst genommen werden und Gottes Wille ist es, die erfahrene Liebe untereinander und an Gott weiterzugeben. Doch Jesaja kann nur noch beklagen, wie verkommen das Volk ist. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, als den Weinberg zu verwüsten? Jesajas Worte sind keine leere Drohung. Gott meint es ernst, sehr ernst. Und das Gericht in Gestalt der großen Katastrophe für das Volk Israel ist ja später auch eingetroffen. Das Lied des Jesaja endet zwar mit dieser Drohung, aber es ist nicht das letzte Wort. Im Gegenteil. Das sogenannte Weinberglied steht so ziemlich am Anfang des Jesaja-Buches in Kapitel 5. Das Jesaja-Buch als Ganzes mit seinen 66 Kapiteln dokumentiert, dass das Gericht zwar nicht ausbleibt, aber es ist nicht das Ende. Gottes Liebe zu seinem Volk ist trotz allem nicht erloschen, sondern ermöglicht einen Neubeginn, wie es dann auch geschichtliche Realität geworden ist. Weiter hinten im Jesaja-Buch wird das Lied vom Weinberg noch einmal aufgegriffen. Aber diesmal als ein Heilswort. An jedem Tag gibt es einen prächtigen Weinberg, besingt ihn in einem Lied. Ich, der Herr, bin sein Wächter, immer wieder bewässere ich ihn, damit niemand ihm schadet, bewache ich ihn bei Tag und bei Nacht. Ich habe jetzt keinen Zorn mehr. Fände ich Dornen und Disteln darin, ich würde sie alle bekämpfen. Ich würde sie alle zusammen verbrennen, es sei denn, man sucht bei mir Schutz und schließt mit mir Frieden, ja, Frieden mit mir. In künftigen Tagen schlägt Jakob wieder Wurzel, Israel blüht und gedeiht und der Erdkreis füllt sich mit Früchten. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir uns diesen Spannungsbogen der zwei Lieder vor Augen führen. Gott ist nicht immer der liebe Gott. Er kann sehr wohl zornig werden und uns auch strafen. Aber er ist immer der liebende Gott. Und seine Liebe reicht weiter als das Gericht. Die Größe Gottes und die Größe seiner Liebe wird vom Propheten Jesaja in seiner ganzen Weite verkündet. Jesaja kann kritisch sein und scheut sich auch nicht, das Kind beim Namen zu nennen, denn das Gottesvolk, wenn das Gottesvolk den Willen seines Herrn missachtet. Aber er verkündet auch, dass Gottes Liebe viel weiter reicht und geradezu unendlich ist. Jesaja ist es auch, der später dann vom Gottesknecht spricht, von dem, der in unsere Welt kommt, damit wir Gottes Kinder sein können, der die Strafe für alle auf seine Schultern nimmt, damit die anderen gerettet werden. Damit alle gerettet werden, die an ihn glauben. Mit dieser Aussicht können wir die kritischen Worte Jesajas an uns heranlassen. Als Christen gehören wir ja zu Gottes Volk und damit betrifft das Weinberglied auch uns. Betrachten wir immer wieder unser Leben und unser Tun mit Gottes Augen. Sein Wille hat heute genauso Gültigkeit wie damals. Und wir werden auf unsere Verantwortung für Recht und Gerechtigkeit angesprochen. Gott wartet darauf, dass seine Investitionen Frucht tragen. Wir gehören zu Gottes Weinberg und wir müssen uns fragen lassen, tragen wir Früchte, wie sie sich Gott wünscht? Sorry. Dieses Lied betrifft nicht nur das alte Israel. Es ist auch eine Anfrage an uns, an jeden, der als Kind Gottes in dieser Welt leben möchte. Auch wir können uns in diesem Lied wiedererkennen und wir können uns mahnen lassen zu ganz konkreten Veränderungen und zugleich wissen, dass Gott uns in seiner Liebe eine zweite Chance einräumt, für die er sogar seinen Sohn auf die Welt geschickt hat und ihn am Kreuz sterben ließ. So weit geht seine Liebe, wie weit geht unsere? Amen. Ein Leben mit Gott. Wir schlagen das kleine Liederbuch auf, 131. Lassen Sie uns beten und wenn Sie können, stehen Sie dazu auf. Herr, unser Gott, zuerst wollen wir danken für all deine Mühe um uns. Was hast du nicht alles getan für uns und oft haben wir es gar nicht gemerkt. Danke für alle Bewahrung. Danke für alle Fürsorge in den äußeren Dingen unseres Lebens. Danke für deine Liebe, mit der du uns immer wieder suchst und einlädst. Du hast uns das Leben geschenkt. Du begleitest uns auf unserem Weg und du führst uns nach Hause zum Vater. Darauf vertrauen wir. Vergib, dass wir so vergesslich sind. Vergib uns unsere Gedankenlosigkeit und vergib, dass wir so selten gute Früchte bringen. Wir haben dich oft enttäuscht und traurig gemacht. Wir haben deine Gaben für nichts geachtet und für uns selbst verwendet. Wir wollen dich heute bitten für Menschen, die an der Hartherzigkeit und dem Egoismus anderer leiden. Für die Kinder, die in deiner Welt des Geldes und Genusses aufwachsen und oft Zuwendung und Liebe vermissen. Wir bitten dich für alle, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben und das nicht für sich behalten können. Wir bitten dich für die Menschen, die keine Arbeit mehr haben und darunter leiden, nicht mehr gebraucht zu werden. Wir bitten dich für die Altgewordenen, die sich so schwer tun, Hilfe anzunehmen und sich gefallen zu lassen. Wir bitten dich für die Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt und für die, die unter Krieg und Verfolgung leiden. Sie alle sind dir wichtig. Öffne uns die Augen und öffne unsere Herzen, damit wir deine Gaben und Kräfte teilen lernen und deinen Frieden in unsere Welt bringen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geh unter der Gnade. Wir schlagen nochmal auf 543.
Jetzt gibt es noch ein paar Bekanntmachungen. Erstmal herzlichen Dank an Pfarrerin Siebert für das Halten des Gottesdienstes. Auch ein herzliches Dankeschön an den Chor Horizonte unter Leitung von Monika Klotz und Beate Bregler, der wir auch für das schöne Orgelspiel danken. Vielen Dank auch an alle, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Das Opfer letzten Sonntag betrug 205,10 € für die Marbacher Tafel. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Am Mittwoch ist die nächste Chorprobe des Chores Horizonte um 19.30 Uhr im Gemeindesaal. Falls Sie Lust haben mitzusingen, sind Sie herzlich willkommen. Am Freitag, 17.10. trifft sich der Kirchengemeinderat zur öffentlichen Sitzung im Gemeindesaal. Predigtreihe Lobpreis in der Bibel. Viele Lieder in der Bibel gehören nicht zu einer Sammlung, so wie die Psalmen. Sie sind oft eingebettet in eine Erzählung und drücken in Lob, Dank und Klage aus, was ein Geschehen für den Betenden bedeutet. Wer sich ein solches Lied oder Gebet zu eigen macht, für den kann die Geschichte zu einer erlebbaren Wirklichkeit werden. Mit einer kleinen Predigtreihe über Lieder außerhalb der Psalmen besuchen Pfarrerinnen und Pfarrer zwischen Höpfigheim und Brevoort ihre Nachbarkirchengemeinde zum Gottesdienst. Also heute war der erste und nächsten Sonntag, den 19. Oktober um 10 Uhr, kommt dann der Pfarrer Markus Hack zu uns mit 2. Chronik 20, die Verse 1 und die folgende. Und am 26. Oktober um 10 Uhr kommt dann Pfarrer John Walter Siebert, der Mann von der Frau Siebert, zu Jona 2. Und dann, ja, wir rasen ja dem Advent zu, da brauchen wir wieder Grünschnitt fürs Grenzebinden. Falls Sie in der nächsten Zeit Koniferen, Tanne, Scheinzypresse, Muschelzypresse oder ähnliches, keine Fichte, steht da extra, in Ihrem Garten schneiden, wägen Sie ab, ob Sie es erst Mitte November machen können und uns das Material zur Verfügung stellen. Die Kranzbinderinnen fangen mit dem Binden am 20. November an. Bitte melden Sie sich bei Frau Hübner im Pfarrbüro oder privat. Zum Schluss hören wir nochmal den Chor. Nun danket alle Gott.
Nun gehen wir in diesen Sonntag und die kommende Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne uns und das, was wir tun. Er behüte uns und die, mit denen wir zusammen sind. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und zeige uns den Weg des Lebens. Der Herr sei uns gnädig und lasse uns immer seine Liebe spüren. Er erhebe sein Angesicht auf uns und alle Menschen, die seine Nähe suchen. Er gebe uns Frieden und der ganzen Welt. Jetzt lassen Sie sich in den Alltag verabschieden mit coming, Frieden is coming. So.
Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know, freedom is coming. Freedom is coming, oh yes I know.